Und oh, jetzt fliegt hier gerade ein großer Kingfisher lang. Das ist echt wunderschön hier. Also, und tatsächlich kann man den machen. Hört ihr das? Da sind die Riesenotter. Die ganze Familie. Wenn ich die Szene höre, dann bin ich immer gleich wieder da, im Manu-Nationalpark in Peru. Ich bin Marco Dinter, ich moderiere diesen Podcast Hinter dem Zoo geht's weiter und ich bin Naturschutzreferent im Frankfurter Zoo. Und in dieser Rolle bin ich letztes Jahr nach Peru gereist, um mir die Projekte der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt anzuschauen. Die unterstützen wir mit dem Naturschutz-Euro und heute möchte ich euch mitnehmen in den Manu-Nationalpark, einem der artenreichsten Gebiete der Welt. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von der ZGF bin ich 10 Tage lang durch das Land gereist. Wir hatten verschiedene Stationen und wir werden das in verschiedenen Folgen hier im Podcast behandeln, was wir da erlebt haben. 2 Folgen sind auch schon raus. Eine Übersichtsfolge, wo es generell um die Arbeit der ZGF in Peru geht, eins der größten Landesprogramme der ZGF, und eine über das Thema illegaler Goldabbau. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört unbedingt mal rein, die ist wirklich spannend. Die Peru-Folgen sind generell etwas reportagiger, als ihr das von uns gewohnt seid, mit Monologen von mir, aber auch Interviewfragmenten von den ZGF-Kolleginnen und Kollegen und ab und zu auch mal ein Video-Mitschnitt, was ich ursprünglich für Social Media gedreht habe. Und genau damit möchte ich jetzt auch einsteigen mit einem Video auf dem Manu-Fluss. Wir waren auf einem Boot, das sind die Hauptverkehrswege im Amazonasgebiet. Ihr müsst euch das ziemlich groß vorstellen, also wie ein großes Kanu für etwa 12 Personen. In der Mitte ist eine Plane gespannt, damit Menschen wie ich nicht gleich komplett verbrennen. Und ein konstanter Begleiter bei jedem Video und jedem Interview auf dem Boot ist der Außenbootmotor. Den werdet ihr da immer im Hintergrund hören.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Manu-Nationalpark. Über mir fliegen gerade ein paar Aras. Ich weiß nicht, ob man sie noch sieht. Wir fahren gerade in den Nationalpark rein, in ein riesiges Schutzgebiet von über 17.000 Quadratkilometern. Also 8-mal so groß wie die Landfläche aller deutschen Nationalparks zusammen. Das muss man sich erstmal klar machen, wie riesig das ist. Und Manu ist nicht alleine. Manu gehört mit 3 anderen Schutzgebieten und in einem indigenen Territorium zur Landschaft Manu Purus. Und die ist größer als die Schweiz. Das heißt, wir sprechen über ein riesiges Gebiet, was zum Teil noch sehr unberührt ist. In Manu selbst leben sogar noch indigene Gruppen, die unkontaktiert sind. Das heißt, die noch keinen Kontakt mit der westlichen Welt hatten. Und außerdem viele andere indigene Gruppen, die zumindest sehr isoliert leben. Abgesehen davon, Hunderte, Tausende Vogelarten zum Beispiel, über 1100 Vogelarten, also jeder 10. Vogel, den wir kennen, fliegt hier im Manu-Nationalpark. Und das ist der Grund, warum der Frankfurter Zoo sich dafür entschieden hat, den Manu-Nationalpark nochmal gesondert zu unterstützen, nämlich mit dem Naturschutz-Euro. Wer in den Frankfurter Zoo kommt, der kann eine freiwillige, zweckgebundene Spende zahlen mit seinem Ticket. Also ganz einfach, da wird automatisch ein Euro quasi mit abgebucht. Und dieses Geld, oh, schaut mal hinter mir, ein Reiher. Und dieses Geld jedenfalls geht in 6 Projekte. Eins davon ist der Manu-Nationalpark. Und den schaue ich mir jetzt genauer an.
Und wer den Reiher jetzt gerade nicht gesehen hat, der kann mal in die Shownotes oder auf die ZGF-Homepage gucken. Da werden wir das Video auf jeden Fall auch nochmal verlinken. An Bord hat man viel Zeit und ich habe diese Zeit genutzt, um mit Oscar Mujica zu sprechen. Oscar leitet das ZGF-Projekt in Manu und kennt sich tatsächlich wunderbar dort aus. Und ich habe ihn gefragt, was macht Manu für dich so besonders?
Para mí, esta área protegida es una combinación de varias cosas importantes. Por un lado, tenemos
alta. Für mich vereint das Schutzgebiet viele wichtige Eigenschaften. Peru ist eines der Länder mit der größten Artenvielfalt auf dem Planeten. 10% aller bekannten Vogelarten kommen hier in diesem Nationalpark vor. Aber es gibt auch lokale Gemeinden, einige innerhalb des Schutzgebiets, die sehr isoliert leben. Einige sind Stunden mit dem Boot entfernt, andere mehrere Tagesreisen. Es gibt auch bisher unkontaktierte Völker, die noch keine modernen Werkzeuge oder die westliche Welt kennen. Sie sind Nomaden, wie sie es vor Tausenden von Jahren waren. Und sie nutzen die Ressourcen und Nahrung ihrer Umgebung, sammeln Früchte, fischen und jagen, um zu überleben.
Sie aprovechan de los alimentos del bosque, colectan frutos, pescan, cazan animales para sobrevivir.
Unkontaktierte Völker, eigentlich unglaublich, dass es sowas heute überhaupt noch gibt. Und ich habe mich natürlich gefragt, woher weiß man denn dann, dass diese Menschen überhaupt existieren?
Porque se ha visto durante los últimos 20 años en algunos lugares.
In den letzten 20 Jahren wurden sie an einigen abgelegenen Orten beobachtet. Zum Beispiel auch hier am Manu-Fluss. Gruppen, die zum Fischen oder Jagen unterwegs sind und eine eigene Sprache sprechen. Wir wissen nicht viel über sie, über ihre Familienstrukturen oder wie viel sie in einem Jahr oder auch in einem Monat wandern. Es ist also wenig bekannt über sie, außer, dass es sie gibt.
Wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich stundenlang machen könnte, dann ist das in einem Boot sitzen, mittelgroßartigen Instant-Kaffee aus der Thermoskanne trinken und den Regenwald beobachten. Man sieht wirklich ständig was Neues und ich bin aus dem Film und Staunen quasi nicht mehr rausgekommen.
Schaut mal, was ich gefunden habe. Das hier sind Jaguarspuren.
Wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Phasmide gefunden. Das, also, ich zeig's euch mal. Sieht aus wie ein Blatt, wie ein Stock, ist ein Insekt.
Das hier sind Tapirspuren am Strand.
Hier vorne ist gleich ein echt schönes Schauspiel. Das sind Papageien. Die fressen hier Lehm, um die Gifte zu neutralisieren, die sie mit der Nahrung aufnehmen, also mit Früchten zum Beispiel.
Wirklich eine beeindruckende Vielfalt, egal wohin man schaut. Aber es geht nicht nur um die Tiere, die ich ja quasi mit bloßem Auge sehen konnte, sondern um die gesamte Vielfalt der Ökosysteme, um die Vielfalt der Arten, um die Vielfalt der Gene. All das ist die Biodiversität oder biologische Vielfalt. Und Manu ist quasi ein riesiges Buch des Wissens, wo all diese Informationen abgespeichert sind. Und genau diese Gebiete gilt es zu schützen. Aber auch, um unser eigenes Überleben zu sichern. Denn ohne den Regenwald des Amazonasgebiets sieht es auch für uns in Mitteleuropa echt düster aus. Er hat zum Beispiel eine wichtige Funktion in vielen Wasserkreisläufen und er ist ein Kohlenstoffspeicher. Das heißt, er hat einen positiven Einfluss auf den Klimawandel. Aber eben nur, wenn er intakt ist und funktioniert. Wenn das komplexe System aus Tausenden von Arten, die miteinander interagieren, voneinander leben, funktioniert. An dem Tag, an dem diese Folge veröffentlicht wird, geht gerade die Weltbiodiversitätskonferenz in Kolumbien zu Ende. Und wir können alle nur hoffen, dass die Menschheit beim Thema Weltrettung einen entscheidenden Schritt vorangekommen ist. Bei meiner Reise gab es einen Moment, da habe ich gedacht, ach, hier ist die Welt doch noch in Ordnung. Und zwar auf einem kleinen See mitten im Manu-Nationalpark, der Cocha Salvador. Da waren wir mit einem Boot unterwegs und ich habe ein Video aufgezeichnet, was vielleicht das tollste Video ist, was ich von dieser Reise mitgenommen habe. Zumindest mir bedeutet es wahnsinnig viel. Und da würde ich gerne mit euch mal reinhören.
So sieht ein glücklicher und etwas durchgeschwitzter Naturschutzreferent aus. Wir haben gerade einige Minuten Klammeraffen beobachtet. Und zwar Ateles Chamek, der deutsche Name fällt mir gerade nicht ein, schwarzer Klammeraffe, glaube ich. Außerdem haben wir Riesenotter gesehen, Hoazin, ein Vogel, der wahnsinnig irre aussieht, echt mein Lieblingsvogel, glaube ich. Und der Riesenotter ist natürlich sowieso eine Besonderheit, weil der ja für die ZGF eine sehr große Bedeutung hat. Die ZGF macht schon seit 30 Jahren ein Monitoring über die Riesenotter. Da habe ich mich auch mit meiner Kollegin Lady drüber unterhalten. Gibt es ein Interview zu. Und jetzt fliegt hier gerade ein großer Kingfisher lang. Das ist echt wunderschön hier. Also, und tatsächlich kann man den Namen. Hört ihr das? Da sind die Riesenotter. Die ganze Familie.
Dieses Quieken, was ihr im Hintergrund gehört habt, das waren tatsächlich die Riesenotter. Ziemlich beeindruckende Tiere, und wenn es um Riesenotter geht, da gibt es auf jeden Fall eine Frau, die ich fragen würde, und zwar meine ZGF-Kollegin Lady Okakusi aus Peru. Und die habe ich gefragt, wie es um den Riesenotter im Manu-Nationalpark steht.
Por ejemplo, el Manu es un ejemplo de un área que tiene mucho, mucha protección en general de la biodiversidad.
Im Manu-Nationalpark ist der Schutz recht hoch. Otter sind hier kaum bedroht. Aber in anderen Gegenden, vor allem dort, wo viel illegale Goldwäsche oder andere menschengemachte Störungen im Regenwald vorkommen, sehen wir, wie die Otter verschwinden. Zum Beispiel konnten wir vor 2019 am Fluss Palma Real immer Otter nachweisen. Seit dort der Goldabbau stattfindet, sind die Otter weg. Und wir haben 40 Kilometer des Flusses abgesucht.
Encontrar ni un solo lobo de río en toda la cuenca y así hemos recorrido 40 kilómetros de ese río.
Bevor wir jetzt weiter über die Riesenotter sprechen, wollte ich gerne erst noch mal herausfinden, was die Riesenotter eigentlich genau für Tiere sind. Und das kann uns Lady erklären.
El lobo de río es un mamífero carnívoro, especialmente.
Der Riesenotter ist ein fleischfressendes Säugetier. Er ist einer von 13 Otterarten, die es weltweit gibt, und einer von 4, die in Südamerika vorkommen. Aber er ist im Vergleich zu allen anderen der größte. Der Riesenotter lebt an Land und im Wasser und hat sich an die Bedingungen angepasst. Die Tiere haben einen kleinen Kopf, einen langen, dünnen Körperbau und einen Schwanz, der als Ruder dient. Und Schwimmhäute. Die Riesenotter haben unterschiedliche Namen in Südamerika. In Brasilien kennt man die als Irania. In Argentinien und Bolivien als Wasserhund. In Peru ist er als Flusswolf oder Riesenotter bekannt. Die Art misst von Kopf bis Schwanzende 50 cm bis zu 1,80 m. Es gibt aber auch wissenschaftliche Aufzeichnungen von Tieren mit 2 Metern Länge.
Apropos wissenschaftliche Aufzeichnungen, davon hat die ZGF sehr viele, denn die macht seit über 30 Jahren ein Otter-Monitoring. Das heißt, es wird erfasst, wie viele Otter zum Beispiel in den Schutzgebieten leben. Und dafür ist Lady mitverantwortlich. Und ich habe sie gefragt, wie das eigentlich vonstatten geht.
Wir machen immer einen Jahresplan für das Otter-Monitoring. Dabei beachten wir die Eigenheiten der Art. Das bedeutet, wir nutzen die Zeit, in der die Jungtiere geboren werden. Dann bleiben die Tiere häufiger an einem Ort und wir können sie besser zählen. Wir zählen Otter von Mai bis November in unterschiedlichen Schutzgebieten. Im Manu-Nationalpark läuft das Monitoring im September während der Trockenzeit. Da sind die Chancen höher, Otter zu sichten. Das ist die Basis des Monitorings. Wissen, wie viele Tiere in welcher Region leben. Zurück im Büro analysieren wir die Daten, um herauszufinden, wie sich die Populationen entwickeln. Jedes Tier hat eine eindeutige Zeichnung am Hals, meist weiße Flecken, die es von anderen unterscheidbar macht. So können wir die Tiere erkennen und auch herausfinden, wohin Tiere wandern.
Y también en algunos casos saber cuánto recorre este individuo para movilizarse o desplazarse hasta otra zona.
Bei solchen wissenschaftlichen Daten heißt es oft, viel hilft viel, denn natürlich können wir über lange Zeiträume damit auch zeigen, wie sich Populationen entwickeln. Wie hat denn das ganze Otter-Monitoring in Peru angefangen?
Esto inició con una investigación, una expedición que hizo.
Alles begann mit einer Forschungsarbeit von Christoph Schenk und Elke Steib. Sie starteten als erste Wissenschaftler hier im Manu-Nationalpark und Tambopata das Otter-Monitoring. In einem größeren Kontext, also weiteren Schutzgebieten, begann das Programm dann 2002. Unsere Informationen geben wir dann an die Verwaltungen der Schutzgebiete weiter, denn der Otter ist nicht nur eine wichtige Art, sondern auch ein Indikator für die Gesundheit der Ökosysteme.
Und die Ökosysteme im Manu-Nationalpark, die sind wirklich einzigartig. Wir haben ja jetzt viel über den Manu und die Otter von Oscar und Lady gehört, aber ich möchte euch noch so ein bisschen an meinen persönlichen Eindrücken teilhaben lassen. Ich war schließlich für den Frankfurter Zoo in Peru, um zu sehen, wie zum Beispiel der Naturschutz-Euro eingesetzt wird. Die Gelder fließen auch in das Otter-Monitoring, wo wichtige Beiträge zur Erforschung einer Art geleistet werden, aber auch in ganz viele andere Teilprojekte der Arbeit der ZGF. Es gibt Bildungsprogramme in Peru, nachhaltigen Tourismus, und das sind nur zwei von ganz, ganz vielen Punkten. Aber weg vom Naturschutzthema ist der Manu natürlich auch ein fantastischer Abenteuerspielplatz für kleine Forscherkinder wie mich. Deswegen kommt mit auf meine weitere Reise. Hier kommen jetzt wieder ein paar Videoeinspieler. Also seht's mir nach, wenn ich manchmal auch was zeige und ihr das natürlich jetzt nicht sehen könnt, aber ihr bekommt eine kleine Playlist dazu, wo ihr das dann alles nochmal nachschauen könnt. Versprochen. Bisher waren wir in dieser Folge ja hauptsächlich im Tiefland unterwegs. Dort wächst tropischer Regenwald, dort leben die Otter, Hoazine, alles, was ich schon angesprochen habe. Aber weil es so schön war, kommt doch nochmal mit. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen biologisch geklugscheißert.
Warte mal. Ich bin jetzt mitten im Regenwald. Ich war mitten im Manu-Nationalpark. Es zirpt überall, man hört diverse Vögel. Ich hoffe ja immer noch auf ein paar Affen. Hier gibt es einige Pflanzen, wie hier zum Beispiel, die ganz lange Stelzwurzeln haben und auch einige davon. Die können sich damit tatsächlich über Jahre natürlich ein Stückchen wieder zum Licht ausrichten. Ganz viele kleine Wurzeln. Oder hier in einer kleineren Version diese Brettwurzeln. Da der Boden hier im Regenwald nicht sehr tief ist, sind diese Brettwurzeln dazu da, um die Bäume zu halten. Also das, was andere Bäume mit ganz tiefen Wurzeln machen, machen die einfach mit sehr breiten Wurzeln, die dann ja zum Teil wirklich 50 Meter hohe Bäume festhalten und verankern können. Auch wenn die natürlich trotzdem irgendwann umfallen und dann eine Lücke in den Regenwald reißen. Und jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, um mit der Gruppe mitzukommen. Also lasse ich mal die Filmerei dabei, sonst laufe ich gegen den nächsten Ast.
Die Nicht-Biologen können sich vielleicht für Wurzelformen nicht ganz so begeistern wie ich. Aber ich habe auch noch coole Tiere gesehen.
Hallo. Ich kann leider gerade nicht so laut sein, sonst treiben wir hier noch jemanden. Aber wir sind gerade auf einem kleinen See, Cocha Sandoval, im Manu-Nationalpark. Und haben innerhalb von wenigen Minuten eigentlich schon mehrere Tierarten gesehen, für die es sich mehr als gelohnt hat, hierher zu kommen. Da war der Hoazin dabei, ein Vogel, der total verrückt aussieht, den müsst ihr mal googeln. Erinnert mich immer ein bisschen, ich glaube, ich habe es in der ersten Folge schon mal gesagt, an den Phönix aus Harry Potter. Dann den Riesenotter, also das Flaggschifftier dieser Region, wo die ZGF seit 30 Jahren ein Monitoring betreibt, worüber ich mich auch mit Lady, der Kollegin, die es heute macht, noch unterhalte in einem Interview. Und mein persönliches Highlight, Klammeraffen, nur ein paar Meter von uns entfernt durch die Bäume. Ich habe mindestens drei gesehen, wie groß die Gruppe tatsächlich ist, kann ich nicht sagen. Dafür ist es zu dicht und dafür waren sie dann doch zu schnell wieder weg, aber ich bin auf jeden Fall selig.
Insgesamt wirklich eine Schatzkammer der Natur und wir haben ein Schild gefunden, auf dem nochmal einen Übersichtsplan des Manu-Nationalparks dargestellt war und auch, was da alles so lebt, und das möchte ich euch nicht vorenthalten.
Wir sind im Manu-Nationalpark und um euch mal einmal mitzunehmen, was das eigentlich bedeutet, habe ich hier direkt ein paar Zahlen. Schaut mal, wir haben hier die Karte. Das ist der Manu-Nationalpark und ein paar umliegende Schutzgebiete, auch indigene Territorien, indigene Gebiete. Und um mal so ein bisschen zu zeigen, wie genial das eigentlich ist, hier ein paar Zahlen. 1,7 Millionen Hektar zum Beispiel ist der Nationalpark groß. Wir haben über 1000 Arten Vögel, dann 221 Arten Säugetiere und 1300 Arten Schmetterlinge. Ist das nicht genial? Es ist wirklich ein Hotspot der Biodiversität.
Und das liegt vor allem daran, dass der Manu-Nationalpark nicht nur im Flachland ist, sondern sich über einen ziemlichen Höhengradienten zieht. Der fängt oben in den Anden an, auf über 4000 Metern Höhe und geht dann die Andenhänge runter bis ins Flachland. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Ökosysteme und auf unserer Reise konnten wir die erleben, weil wir quasi verkehrt rum wieder raufgefahren sind. Auf schottrigen Pisten, ohne Leitplanken, wo es rechts dann doch einige Kilometer die Berge runterging. Dafür eine atemberaubende Sicht auf den Manu-Nationalpark und das umliegende Biosphärenreservat. Da ist dann irgendwann kein tropischer Regenwald mehr, sondern man geht über in den Nebelwald. Und das ist nochmal ein ganz eigener Wald, eigene Pflanzen, eigene Tiere, die da leben. Und da würde ich euch auch gerne nochmal kurz mit hinnehmen. Hallo, wir sind immer noch im Biosphärenreservat Manu und zwar im Nebelwald. Und der Nebelwald heißt so, weil es hier ziemlich nebelig ist, ziemlich feucht. Die Wolken hängen quasi hier in den Bergen und versorgen das Ganze mit wahnsinnig viel Feuchtigkeit. Das sorgt dafür, dass an den Bäumen überall Moos wächst, dass Pflanzen einfach auf den Bäumen wachsen können, wie diese Bromelie hier. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit und Regen reichen denen aus, die brauchen nicht den Boden. Und etwas kühler als im Tiefland das Ganze. Gleichzeitig, wie gesagt, weiterhin sehr feucht. Wir sind gerade an einem kleinen Wasserfall. Sowas kriegt man immer nicht gut auf die Kamera, zumindest nicht so, wie es tatsächlich aussieht. Aber ja, also ein recht einzigartiges Ökosystem und auf jeden Fall richtig, richtig schön. Was für eine Reise. Und damit meine ich nicht nur meine Reise durch Peru, sondern auch eure Reise durch diese, eine etwas andere Podcast-Folge. Die Videos aus den Einspielern werden wir euch wie versprochen in einer Playlist ablegen. Schaut dafür einfach nochmal in die Shownotes. Diese Verbindung zu der Region wird im Frankfurter Zoo in Zukunft ja noch deutlich sichtbarer werden. Wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, da haben wir über den Masterplan des Zoos gesprochen und darüber, wie wir große Teile des Gebiets neu gestalten werden. Unter anderem soll dort auch Manu erlebbar werden. Ich bin schon mal gespannt, wie wir Riesenotter, Jaguare und Affen dort so präsentieren werden, dass die Arbeit der ZGF gleichzeitig noch dargestellt werden kann. Wer sich Manu nach Hause holen möchte, kann an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wir verlosen mehrere Bildbände über den Manu-Nationalpark, die die ZGF herausgegeben hat. Um teilzunehmen, müsst ihr einfach eine E-Mail schicken an podcast@zgf.de mit eurem Namen, eurer Adresse und eurem Lieblingstier. Besonderer Dank geht diese Folge noch an Tim Milz aus dem Europareferat der ZGF. Er hat Oskar Mochika seine deutsche Stimme geliehen. Und an Laura Ullius aus dem ZGF-Kommunikationsteam. Sie hat die Übersetzung von Lady Akakusi gesprochen. Vielen Dank dafür. Bevor wir die Folge ganz beenden, habe ich noch einen allerletzten Einspieler für euch. Zu unserem Aufenthalt in Manu gehörte nämlich auch eine kleine Nachtwanderung. Viele Tiere sind nachtaktiv und es ist echt spannend, nachts durch den Regenwald zu laufen, die Taschenlampe ins Dunkle zu richten und dann überall Spinnenaugen glitzern zu sehen. Dazu ein beeindruckendes Konzert von Grillen und anderen Tieren. Und weil das so schön war, wollten wir es euch nicht vorenthalten. Ich bin Marco Dinter, das war Hinter dem Zoo geht's weiter. Und so klingt der Regenwald Perus bei Nacht.
Buenas tardes. Zu einem Regenwaldbesuch gehört eigentlich auch immer eine kleine Nachtwanderung mit dazu. Die haben wir gerade gemacht und wir haben wahnsinnig viele verschiedene Spinnen gesehen, Insekten, Käfer, riesige Käfer, die nachts alle aktiv sind. Aber das Schönste dabei ist eigentlich, einfach mal das Licht auszuschalten und eine Minute lang zuzuhören. Das machen wir mal gemeinsam.